Guten Morgen miteinander. Also, wir sind da, wie du es gesagt hast, in dieser Serie über die Weihnacht, über die Personen, die dieser Weihnachtsgeschichte vorkommen. Und wir richten uns oder halten uns da als Lukas-Evangelium. Für die, die nicht da sind oder den Faden noch nicht so haben, oder ich will den Faden noch mal aufnehmen, was bis anhin gelaufen ist. So in Rückblick auf die vergangenen Serien. Also der Lukas, der will einen Tatsachenbericht schreiben über das Leben von Jesus. Der Lukas beschreibt die Ankündigung von der Geburt von Johannes, der die Juden aufs Kommen vom Messias vorbereitet. Auch erklärt er den Plan von Gott, wie der Messias solle Mensch werden. Und da begegnen wir den beiden betagten Ehepaar oder dem betagten Ehepaar. Zacharias und Elisabeth. Und dann der unverheiratete Verlobte, etwa 15-jährige Maria. Sowohl der Zacharias als auch die Maria werden vom Engel Gabriel informiert, was Gott plant und was unmittelbar bevorsteht. Elisabeth und Maria sollen beide schwanger werden, Söhne gebären und ihnen charakteristische Namen geben. Namen, so wie es nicht ihrer Kultur entspricht, das Kind so wie der Vater geheißen, sondern eben spezielle charakteristische Namen. Eigentlich etwas undenkbar, was da geschehen soll, weil Elisabeth schon betagt ist und unfruchtbar, wird sie beschrieben, und Maria eine Jungfrau ist. Aber beide Verheißungen werden erfüllt. Also da steht jetzt die 15-jährige Maria. Gerade eben hat der Engel ihr angekündigt, dass sie durch Kraft vom Heiligen Geist schwanger wird und der Sohn von Gott soll gebären. Unvorstellbar. Die Maria antwortet dem Engel Gabriel respektvoll und ohne zu fragen: Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Hast du verstanden, Maria, was da gerade passiert? Die Maria soll ohne menschliche Zeugung als Jungfrau Mutter werden? Ich kann mir gut vorstellen, dass das, was geschehen soll, der Maria Angst macht. Was werden die Leute sagen? Ich bin doch noch Jungfrau und werde Mutter, nur vom Hören sagen. Schwanger werden und das nicht einmal, und das weiß nicht einmal mein Verlobter. Wie soll ich ihm das erklären? Kein Mensch in Nazareth wird die Geschichte mit dem Engel mir abnehmen. Ich werde zum Gespött und von zweideutigen Bemerkungen, denen bin ich schutzlos ausgeliefert. Ich bin in Lebensgefahr, denn mit Recht könnte ich gesteinigt werden. Nach damaligem geltendem Recht ist eine schwangere Maria unverheiratet in Lebensgefahr. Weder ihre Eltern noch ihren Verlobten ahnen, was mit der Maria los ist. Sie ist in einer unglaublichen Lage völlig allein und weiß, das wird jetzt eine richtig harte Zeit. Die Hoffnung aufs Mutterglück in einer bürgerlichen Umgebung, die ist weit weg. Doch der Engel hat ihr einen Tipp gegeben, ihre Verwandte Elisabeth sei auch schwanger. Und das in ihrem höheren Alter. Und von ihr sage ich mir ja, sie sei unfruchtbar. Elisabeth wird sie sicher verstehen. Und bei ihr wird sie jemanden finden, mit dem sie reden kann. Schließlich ist ja die Schwangerschaft bei der Elisabeth ebenso überraschend. Also aufgewühlt macht sich Maria aus dem Staub von Nazareth und flieht von der Realität vom scheinbar Unmöglichen. Wenn man das mal anschaut, Nazareth ist da und das Bergland von Judäa ist da. Und das ist der Fußweg, wo man dort mal jemanden genommen hat. Da unten ist die Karte mit der mit der Distanz. Es sind rund 120 Kilometer Luftlinie. Also ich denke, es sind noch ein bisschen mehr als 120 Kilometer gewesen. Und eine Höhendifferenz von 450 Meter. Also da ist schon einiges gegangen. Was geht auf dem langen, beschwerlichen Weg der Maria echt durch den Kopf? Stellen wir uns vor, ein 15-jähriges Mädchen ist der Weg, stelle ich mir vor, noch nie gegangen. Sie hat einfach gewusst, im Bergland von Judäa, ich nehme an, sie hat jemanden gewusst, wo Elisabeth wohnt, oder mindestens, wo sie dann auch fragen soll. Wie wird Elisabeth reagieren, wenn sie sagt, sie sei schwanger? Ich stelle mir vor, dass die Maria schwer belastet, bedrückt, ängstlich, unsicher und vielleicht sogar verzweifelt die Wegstrecke gegangen ist. Und jetzt steht Elisabeth, jetzt steht die Maria vor Elisabeth und schon die Begrüßung läuft für beide ganz anders ab als erwartet. Der Heilige Geist hat die Begegnung von diesen beiden Frauen vorbereitet. Freude herrscht von Anfang an. Sofort spürt Elisabeth das Besondere an dieser Begegnung. Sogar das Kind in ihrem Bauch hat einen Freudensprung gemacht. Sofort macht der Heilige Geist Elisabeth klar, mit wem sie es zu tun hat. Ihr gegenüber steht die Mutter vom Messias. Eine 700-jährige Prophezeiung erfüllt sich. Es heißt in Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emmanuel nennen. Seit dieser Zeit hat jede jüdische Jungfrau darauf hoffen können, Miss Messias zu werden. Ja. Miss Messias zu werden, die Mutter vom Sohn von Gott. Weil es ist möglich gewesen, jede Jungfrau, die in diesen 700 Jahren gelebt hat, hätte können Mutter von Jesus werden. Weil die Verheißung da steht. Und jetzt steht Maria, die Auserwählte, die Miss Messias steht vor der Elisabeth. Laut und deutlich rühmt die Elisabeth die viel jüngere Maria, weil sie erkennt, wer sie ist. Es heißt in den Versen 41 bis 45. Da wurde sie, die Elisabeth, mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Durch ihre Glaubens- oder ihre Lebenserfahrung kann Elisabeth der jungen Maria Mut machen und sie ermutigt sie, Gott hat dich gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Mehr als all die Jungfrauen, die in den vergangenen 700 Jahren in Israel gelebt haben. Die Elisabeth bestätigte Maria, das, was Gott dir angekündigt hat, das wird so passieren. Ich stelle mir vor, wie Maria fassungslos vor der Wende von ihrem Leben steht. Nur vor ein paar Tagen war sie ein unauffälliges junges Mädchen, wie tausend andere in Israel auch. Fröhlich, hoffnungsvoll hat sie der Hochzeit entgegengefiebert. Und jetzt soll sie die Auserwählte sein, die Mutter von Gottes Sohn, eine der grössten Wertschätzungen im jüdischen Denken. Aber hat sie sich wirklich in diesen Tagen verändert? Ist da etwas passiert? Hat sie plötzlich eine Krone auf dem Kopf, wie man es auf alten Gemälden sehen kann? Ist sie plötzlich mit einem Heiligenschein umgegeben, was alle Menschen sofort erkennen? Das ist die Mutter vom Messias. Gott hat sie gerade in die grösste Schwierigkeit gebracht und ihre Lebensumstände scheinen in ein Chaos zu gehen. Menschlich gesehen absolut nachvollziehbar die Gedanken von der Maria. In diesen verwirrenden Gedanken und Gefühlen scheint die Ermutigung von Elisabeth wie Balsam. Die verzweifelt junge Frau kommt einen neuen Lebensfokus über. Das scheint sie definitiv verstanden zu haben. Ihre Reaktion ist entsprechend. Sie vertraut darauf, dass Gott wahr macht, was sie sagt und mit ihr und ihrem Kind einen guten Plan hat. Jetzt sprudelt ein gewaltiges Gebet aus dieser 15-jährigen Maria. Voll vom Lob von der Güte von Gott, sie betet Gott an und überschüttet ihn mit Ehe. Wir lesen das in den Vers 46 bis 56. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Am Anfang lesen wir Vers 6 und 47, wie begeistert Maria von Gott ist. Es heisst da, von ganzem Herzen preise ich Gott. Der Luthertext sagt, meine Seele, also die Seele von der Maria, erhebt Gott. Ich freue mich über Gott, mein Retter. Der Luther-Übersetzung heisst, mein Geist freut sich über Gott, mein Retter. Maria lobt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ihrer ganzen Kraft und ganzem Verstand. Möglicherweise kennt sie den Vers aus 5. Mose 6, Vers 5, wo es heisst, du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Später wiederholt ja Jesus den Vers als wichtigstes Gebot. Maria hat verstanden, Gott ist Gott. Er und nur er ist würdig, arbeitet zu werden. Sie spürt das Glück, das von dem Gott ausgeht. Das Glück, das ewig hebt, ist nicht von dieser Welt. Dann in Vers 48 und 49, da jubelt Maria vor Freude, dass sie, dass Gott sie ausgewählt hat und sie ein Teil von seinem Plan ist. Die Maria gehört zum Team von Gott. Ich weiss nicht, wie es bei euch früher war, auf jeden Fall zu meiner Zeit, wenn es darum gegangen ist, im Schulunterricht Mannschaften zu bilden. Da sind einmal zwei bestimmt worden und dann haben die ausgewählt. Und dann ist einmal die Frage, zu welchem Zeitpunkt wird man gewählt. Und die Maria ist eine Auserwählte. Sie versteht, für Gott und seinen Plan bin ich wichtig. Wie kann einem Mensch etwas Besseres passieren, als von Gott eine außergewöhnliche Aufgabe zu bekommen? Sie ist auserwählt, sie ist ausgewählt. Die Maria fühlt sich aber nicht besser oder weniger sündig als andere Menschen. Nein, sie erhebt sich nicht. Ehrfurchtsvoll bedankt sie sich bei Gott, dass er sie ausgewählt hat. Von Gott gebraucht zu werden, macht das Leben bedeutend, sinnvoll und schön. Gott wählt Maria, die sich als geringe, unbedeutende Frau bezeichnet. Weil Gott eine Person wird Maria in seinen Plan einbezieht, darum kann Gott jeden einbeziehen. Er hat eine Aufgabe und einen Plan für jeden, der fürs Wirken von Gott parat ist. Der Paulus formuliert das so: Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Die Maria weiß, ich darf glücklich sein, dass Gott mich als Mutter vom Messias ausgesucht hat, vom Wiederhersteller von der uneingeschränkten Gemeinschaft mit Gott. Im Vers 50 jubelt Maria über die Güte von Gott und über seine Barmherzigkeit, die jedem Mensch gilt, der an ihn glaubt. Die Menschen, die ihn ernst nehmen, werden ihn als barmherzigen Herr erleben. Vers 51 bis 53. Maria jubelt über die Größe und die Allmacht von Gott. Aber sieht sie denn die Realität nicht, dass die stolzen, mächtigen, korrupte Menschen, die sind, die immer irgendwie durchkommen, die immer irgendwie ihre Spiel spielen und Erfolg haben? Stoßt Gott wirklich die üblen, menschenverachtenden Herrscher von ihren Thron? Richtet Gott die Arbeitslosen auf? Macht er die Slumbewohner von der Millionengroßstadt zu Millionären? Sind sie, die Armen, nicht letztlich fast immer die, die ganze Not erdulden müssen, die Demütigten? Wo bitte handelt Gott unübersehbar in dieser Welt? Moment, stopp. Jetzt ist es zur Zeit von der Maria anders gewesen als heute? Geschichtsschreibung sagt nein, im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer gewesen. Ein Gefälle von Arm und Reich ist grösser gewesen als jetzt. Und zum Beispiel sind Sklaven nicht einmal als Menschen behandelt worden. Die Anbetung von der Maria ist grundsätzlich ein Perspektivwechsel. Der Blick ist nicht mehr fokussiert auf ihre Probleme und ihre schrecklichen Lebensumstände, auf all das Leidvolle und auf all das Böse. Der Blick ist auf die Lösung gerichtet. Gott lenkt unsere Sicht hinter die Kulissen der Geschichte. Die Bibel malt ein Bild vom End her gesehen. Dass alle Völker von dieser Welt werden einmal vor Gott stehen, ihn anbeten und seinen Namen ehren. Die überheblichen, die hochmütigen und stolzen Menschen werden ohne Umkehr scheitern. Im lebendigen Gott zählt nicht Reichtum und politische Macht, im Gegenteil. Die verachteten, gescheiterten Menschen sind wertvoll, die Hungrigen werden reich beschenkt. Der Verse 54 und 55. Maria weiss, Gott ist Gott auch in der Geschichte, darum ist das wahr und wird wahr werden. Die Maria bestätigt die Voraussage, dass in den Psalmen und Propheten, was dort formuliert wird. Es scheint, dass Maria die Gewissheit hat, dass gerade weil der Messias, der Sohn von Gott, in ihr anwächst und geboren wird, genau darum die Verse wahr werden. Gott repräsentiert durch seinen Sohn als Mensch seine Werte auf dieser Welt. Und wer das Kind anbetet, wo die Maria gebären wird, ist reich gesegnet. Das gilt für die Armen genau gleich wie für die Reichen. Wenn wir in unseren Weihnachtsrippen, wer noch Weihnachtsrippen hat, reinschauen, da stehen die einfachen Hirten neben den gebildeten und wohlhabenden Weisen. Miteinander beten sie den Sohn von Gott an. Gott vergisst seine Barmherzigkeit nicht, er steht zu seinem Bund, den er mit den Gründern vom Volk Israel geschlossen hat. Er steht zu seinen Versprechen bis ans Ende der Zeit. Es ist wunderbar, die Geschichte in der Bibel zu finden. Es ist spannend mitzuerleben, wie aus dem jungen Mädchen aus Nazareth, die nicht mehr weiter weiss, eine Frau wird, die sich ganz und gar auf Gott verlässt. Was mich fasziniert und begeistert, ist die Ursache und Wirkung von Lobpreis und Anbetung. Passt irgendwie zum Jahreslos. Dazu noch ein paar Gedanken zu Lobpreis und Anbetung. Im Lobpreis ehren wir Gott und rühmen ihn für seine Taten. Und in der Anbetung beschreiben wir sein Wesen, wer Gott ist. Was ich im Lobpreis und in der Anbetung ausspreche, was ich proklamiere, das beeinflusst drei Personen. Einerseits Gott, es berührt das Herz von Gott, es berührt mich, also es betrifft mich, weil es mein Herz berührt, mein Herz ruhig macht und ich mich auf die Intimität mit Gott einlasse. Und es betrifft Satan und seine Dämonen. Sie werden nicht beachtet und sie fliehen, wenn wir Gott loben und ihn anbeten. Lobpreis und Anbetung berührt das Herz von Gott. Lobpreis und Anbetung, so wie wir es auch im Lied am Anfang gesungen haben, hat nichts mit geistlichen Gefühlen zu tun. Wir singen da dort, wir lassen uns nicht von unseren Gefühlen bestimmen. Es geht darum, dass das Wesen von Gott beschrieben wird. Wenn du dazu ein paar Appetitanreger suchst oder mal Lust hast drauf, dann kann ich die letzten 5 Psalmen empfehlen. Psalm 146 bis 150. Vielleicht stehen die 5 Psalmen bewusst am Schluss der Psalmen, so quasi als Grande Finale. Das Wesen von Gott wird in der Bibel mit treffenden Namen beschrieben. Ich habe mal gegoogelt, was ich da finde und bin auf 36 Namen gekommen. Vielleicht gibt es auch mehr, ich weiß es nicht. So zwischendurch, vor einem Jahr habe ich der Heidi einen WhatsApp-Adventskalender gemacht. Jeden Tag habe ich eine Wertschätzung formuliert. Die ersten 10 sind relativ locker gekommen. Aber dann ist es dann langsam ein bisschen schwierig geworden. Und ich habe immer länger gebraucht, um eins zu formulieren. Also, da habe ich die 36 Namen. Für die, was interessiert, die Seite ist sehr gut aufgebaut. Man hat da die Namen und wenn man auf den Namen klickt, dann geht das Feld auf und es wird beschrieben, was der Name bedeutet und in welchem Text das vorkommt. Also ich habe da zum Beispiel genommen El Shaddai, das heisst allmächtiger Gott. Oder zum Beispiel das El Chanun, ich weiß nicht, ob jemand das weiss, das heisst gnädiger Gott. Dann habe ich hier noch ausgewählt, dass Yahweh Rapha, das heisst, Gott hat mich ganzheitlich heil gemacht. Und eins, was ich speziell gern habe, ist das hier unten, das Yahweh Nissi. Das heisst, Gott ist mein Banner. Dort, wo er ist, dort ist sein Herrschaftsbereich. Ich habe dann nach einem entsprechenden Bild gesucht und habe das da gefunden. Der Mann, der repräsentiert Bern. Ob Kanton Bern oder Stadt Bern ist es dahingestellt, aber er zeigt mit dem Banner, da wo ich bin, da ist Bern. Und da wo Bern ist, da bin ich. Ich finde es ein starkes Bild für das, wenn ich mir überlege, Yahweh Nissi, Gott ist mein Banner. Das heisst, wenn ich Gott in meiner Hand habe, wenn ich das Banner in der Hand habe, wo ich bin, ist er und wo er ist, bin ich. Und so ist, das kann man auf der Lobpreis und der Anbetung übernehmen. Lobpreis und Anbetung sind ein Gradmesser für meinen Glauben. Lobpreis und Anbetung ist nichts anderes als bezeugen, dass Gott Gott ist in meinem Leben und in dieser Welt. Aber wenn ich manchmal davon nicht viel sehe, weder in meinem Leben noch in der Welt. Lobpreis und Anbetung ermutigen mich. Mein Fokus wird neu ausgerichtet. Ich schaue nicht mehr auf mein Leben und meine Lebensumstände, sondern ich beschäftige mich mit meinem gütigen, grossen Gott. Das, worauf ich mich konzentriere, das hat meine volle Aufmerksamkeit. Und das, was meine Aufmerksamkeit hat, wird zu meiner Gewohnheit werden. Und was meine Gewohnheit ist, wird mein Leben beeinflussen. Für mich eine von der Hammergeschichten aus dem Alten Testament steht in 2. Chronik 20. Dort stellt sich ein riesiges Heer von 3 Nationen gegen Israel, gegen den König Josaphat entgegen. Er verliert nicht die Nerven, sondern er fokussiert sich auf Gott. Es geht dann weiter aufs Gebet vom ganzen Volk, antwortet Gott durch den Tempeldiener, wo am Josaphat sagt, nicht ihr werdet kämpfen, sondern Gott. Josaphat sagt, okay, gut, wenn das so ist, dann stelle ich die Sänger vor die Armee. Das macht er auch. Er stellt seine Sänger vor die Armee. Und ganz speziell ist es geheißen dann dort im Vers 22, und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr, Pünktli. Die Geschichte geht dann weiter. Gott hat ein geniales Sieg gemacht. Am Schluss im Vers 24 heißt es dann, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entkommen. In dem Augenblick, wo die Israeliten angefangen haben zu singen und Gott zu loben, dort heisst es, ließ der Herr. Die Finns sind vernichtend geschlagen. Es heisst am Schluss, nicht ein einziger war entkommen. Wie genial ist das denn? Eine weitere Hammergeschichte aus dem Neuen Testament steht in der Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sind verprügelt im Gefängnis. Ihre Füße sind im Holzblock fixiert. In der Nacht betet und loben sie Gott laut. Es heisst so, dass die anderen Gefängnisinsassen, wie man dann will sagen, das mitgehört haben. Dann passiert das Erdbeben. Tor springen auf und sie sind in die Freiheit entlassen. Frage, in welchem Gefängnis bleibst du sitzen, bleibe ich sitzen? Oder welchen Umstand beklage ich und in welchem Umstand bleibe ich sitzen? Wenn ich vorher auch erwähnt habe, Lobpreis und Anbetung trifft Satan. Seine Waffen sind Lügen, Täuschungen und Zweifel an der Güte von Gott. Lobpreis und Anbetung ist in der unsichtbaren Welt hart und kämpft. Wem gebe ich dir? Gebe ich sie den Lebensumständen? Gebe ich sie am Zweifel oder Güte von Gott? Wer kommt meine Aufmerksamkeit über? Ist es unser Leben oder ist es die Grösse und die Güte von Gott über meinem Leben? Ich denke darum, erwähnt der Paulus das Lobopfer. In Hebräer 13, Vers 15. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. In der Luther-Übersetzung heißt es Lobopfer. Jeder Lobpreis und jede Anbetung ist eine bewusste Ausrichtung auf Gott. Der Paulus erwähnt ebenso eine wichtige Tatsache in Römer 11, Vers 36. Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Könnte es sein, dass wir ein selbstsüchtiges Christsein entwickelt haben, wo es in erster Linie um mich, um uns geht? Der Paulus stellt fest, was nicht Gott lobt, geht am Ziel vorbei. Also Lobpreis und Anbetung berührt das Herz von Gott, berührt mein Herz und ärgert Satan. Von der Maria können wir lernen, ihren Glauben baut sie nicht auf Erfahrungen auf, sondern ihren Glauben löst Erfahrungen aus. Zuerst der Glaube, dann die Erfahrung. Sie vertraut Gott von ganzem Herzen, ohne Wenn und Aber. Wie sie es einem Engel bestätigt hat, wo ihr der Engel die große, geniale Voraussage gemacht, was mit ihr passiert. Bevor sie das richtig erfasst, sagt sie, jawohl, ich will, Herr, ich stand ihm ganz zur Verfügung. Es heißt im Vers 38, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Die Maria freut sich über das Wesen von Gott und staunt über seine Macht. Das Lob von der Maria ermutigt mich, mein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Was kann mir besseres passieren, als zu wissen, dass Gott mich für würdig haltet und für würdig erklärt, ein Segen für andere zu sein? Was kann schöner sein, als für Gott brauchbar zu sein? Das ist für jeden Gläubig möglich. Der Petrus bringt das so auf den Punkt. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Seit mir der Vers vor längerer Zeit bewusst worden ist und ich verstanden habe, was das für mich heisst, lasse ich den Vers nicht mehr los. Wir haben alles. Jeder von uns ist bestens ausgerüstet. Wir können würdige Repräsentanten vom Himmelreich sein und Himmelreich werden. So wird Maria. Zwei Gedanken zum Schluss. Ich will von der Elisabeth lernen, dass der Glaube und die offene Tür für die Maria genau das Richtige war. Geleitet vom Heiligen Geist ist Elisabeth für die Maria eine Ermutigerin gewesen. Von der Maria will ich lernen, in schwierigen Momenten mich richtig zu fokussieren und mich mit Lob und Anbetung richtig positionieren. Mich nicht von den Umständen treiben lassen, sondern geleitet vom Heiligen Geist. Also mich nicht von den Problemen leiten lassen, sondern mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Amen.